Ja, unser Thema heißt heute das Geheimnis Gottes, die zwei Zeugen und die siebente Posaune. Drei Dinge kann man sich ja merken, gewöhnlich, gell? Bei vier wird es schon schwierig. Ja, warum dieses Thema? Wir sind im fortlaufenden Betrachten der Enthüllung, inzwischen beim Kapitel 10 angelangt. Und Kapitel 10 und 11 habe ich mir ausgesucht, also Kapitel 10 ab Vers 5. Ist Kapitel 11 ab Vers 13, das ist ein Einschub, und zwar ein zweiter Einschub in der Enthüllung. Wir hatten schon mal einen zwischen dem 6. und dem 7. Siegel. Hier sind wir zwischen der 6. und der 7. Posaune. Und dieser Einschub ist insofern interessant, weil wir hier unter anderem noch zwei Zeugen kennenlernen. Und diese zwei Zeugen sind zwei interessante Persönlichkeiten. Die Frage ist, wer ist das? Wo gehören sie hin? Wie ordnen wir sie ein? Und ja, lasst euch überraschen. Ich war auch überrascht. Und warum soll es euch anders gehen? Aber zunächst möchte ich noch ein paar einleitende Worte sagen, grundsätzlich zur Enthüllung. Es sind ja einige hier, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Warum beschäftigen wir uns mit der Enthüllung? Meist wird sie Offenbarung genannt, das ist nicht ganz korrekt. Das Buch heißt Apokalypse, das heißt Enthüllung. Und im gleichen dritten Vers steht, glückselig, wer sich damit beschäftigt. Glaubst du das, wenn Gott das hat schreiben lassen, dass das glückselig macht? Jetzt musst du nicken, gell? Und dann kannst du fragen, ja, wie beschäftige ich mich mit der Prophetie der Enthüllung, wobei natürlich die gesamte Prophetie auch darunter zu verstehen ist. Ja, ich kann bestätigen, weil ich habe viele Monate, fast 2,5 Jahre, mich jeden Tag damit beschäftigt. Und ja, das ist gewaltig, gell? Da fehlen einem die Worte, das auszudrücken. Im Vers 10 des ersten Kapitels wird uns dann gesagt, wo das Ganze passiert, weil dem Johannes schreibt, dass er wesenhaft im Tage des Herrn, wirklich in dem Herrn gehörenden Tag war. Das heißt, er wurde dort befunden, steht da. Er hat nicht nur geträumt oder hatte eine Vision, er war wesenhaft anwesend. Gott hat ihn versetzt in die Zeit des Tages des Herrn. Gestern haben wir uns darum gedrückt, wann das ist. Hier für diesen Fall ist das die Zeit des Gerichts am Ende dieses Äons, wo auch die zwei Zeugen über diese Erde gehen. Das heißt, Johannes sieht Dinge, die in der Zukunft geschehen. Er sieht nicht Dinge, die schon passiert sind. Und hier hilft uns der Vers 19 des ersten Kapitels, weil dort steht leider in den meisten Bibeln etwas sehr schwach übersetzt, was Falsches. In Vers 19 heißt es, schreibe alles auf, welche, Plural, schreibe auf, welche du gesehen hast. Ja, was hat er denn gesehen? Er war wesenhaft anwesend im Tag des Herrn. Er hat Zukünftiges gesehen und das soll er aufschreiben. Und was es bedeutet, welche sie sind, steht da wörtlich. Das heißt, was sie bedeuten, diese Ereignisse, und was danach kommt. Es geht also nicht um 2000 Jahre Kirchengeschichte, um das ganz deutlich zu sagen, sondern es geht um den Tag des Herrn, der zukünftig ist. Das ist Enthüllung. Ja, dann haben wir von den sogenannten Sendschreiben uns ein wenig mit beschäftigt, nur später in den Himmel geschaut, Kapitel 4. Wie sieht das um den Thron herum aus? Haben die Hierarchien betrachtet. Und dann ging es um die 6 Siegel. Anschließend dann im Kapitel 7 die 144.000 Versiegelten, die auf der Erde sind und die große Menge von Menschen, die im Himmel vor dem Thron stehen. Und diese 144.000 gibt es ja zweimal in der Enthüllung. Und das zweite Mal betrachten wir noch und dort werdet ihr dann merken, wie wir das schon im Kapitel 7 auch gesehen haben, dass es da große Unterschiede gibt zwischen diesen beiden Gruppen. Ja, Kapitel 10, und da sind wir jetzt zur Zeit der siebenten Posaune, heißt es, wird das Geheimnis Gottes vollendet. Und das ist eigentlich der Einstieg heute hier. Und da lesen wir im Kapitel 10, Vers 5, ein Engel steht da, ein Engel, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Den nahm ich wahr, sagt Johannes hier. Er hob seine rechte Hand hinein in den Himmel und schwor bei dem, der hinein in den Äonen der Äonen lebt, welcher den Himmel erschuf und die, die in ihm und die Erde und die in ihr und das Meer und die in ihm sind. Und er sagt, es ist keine Zeit mehr, sondern es muss jetzt ganz schnell etwas passieren. Ja, wer ist dieser Engel? Und hier finden wir interessanterweise sehr verschiedene Auslegungen. Und viele sind der Meinung, dieser Engel ist Christus selbst, der Herr, der hier steht und schwört. Aber wenn wir genau hinschauen, dann stellst du fest, der Engel schwört bei dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn wir das Neue Testament gut kennen, dann wissen wir, dass in Hebräer Kapitel 1 zum Beispiel gesagt wird, dass Christus als der Gottessohn die Äonen, die Schöpfungszeiträume gemacht hat. Und, was noch viel wichtiger ist, 1 Vers 10, da sagt der Vater zu ihm, du bist Schöpfer. Du hast Himmel und Erde gemacht für die Engel. Nicht im Anfang, für die Engel. Die anfänglichen, hochrangigen Cherube für den, über den wir gestern hier gesprochen haben. Und wenn das so ist und der Engel hier in Kapitel 10, Vers 6 schwört bei dem, der Himmel und Erde gemacht hat, dann kann dieser Engel nicht Christus sein. Punkt 1. Zweitens wissen wir, dass Christus aus der Gottgleichheit, Philipper 2, abgestiegen ist auf Engelstufe. Abraham, Kapitel 1. Mose 1, Vers 18 als klassisches Beispiel. Yahweh steht vor Abraham, redet mit ihm, falscht mit ihm über Sodom und so weiter, isst mit ihm. Und dann ist er abgestiegen als Menschensohn. Er wurde Mensch auf dieser Erde. Dritte Stufe, bis in die tiefsten Tiefen des Totenreiches ist er gegangen. Das heißt, dieser dreifache Abstieg und sein Aufstieg, darüber will ich morgen was sagen, aber nicht bei euch hier. Du kannst ja mitkommen, gell? Dann sehen wir doch hier diese heilsgeschichtliche Aufgabe des Herrn als Beauftragter Gottes im alten Bund ist erledigt. Seit seinem Sterben und Auferstehen ist er nicht mehr auf Engelstufe. Das ist heilsgeschichtlicher Unsinn, wenn man das glaubt. Sondern Christus ist erhöht. Er ist der Herr der Herren und ist über allem erhöht als Allmächtiger. Nicht alleine, da gehören noch ein paar dazu. Also, wenn hier ein Engel steht auf dem Meer und auf der Erde und er schwört bei dem, der Himmel und Erde gemacht hat, ist das nicht Christus, sondern ein Engel. Und was ist jetzt die Aussage von dem Engel? Er sagt, er schwört in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wann er, nämlich zeitlich wann. Ja, wir haben in Deutschen so ein Problem, hier unsere deutsche Sprache degeneriert. Wir haben eben so ein schönes Lied gesungen, da kam das Wann auch drin vor. Ich habe es gerade beim Singen euch dran gedacht, wenn ich nachher Wann lese hier in meiner Übersetzung, dann sagen wieder welche, das heißt Wenn. Gell? Nee, das heißt nicht Wenn, das heißt Wann, es geht um Zeit. Wann er im Begriff ist zu besaunen. Was passiert dann? Vers 7, das Geheimnis Gottes wird vollendigt. Nicht vollendet. Wir haben im Neuen Testament zwei Worte für vollenden oder vollendigen. Das sagt mir mein Bruder im Hauskreis. Manchmal sagt mir, das Wort gäbe es im Duden nicht im Deutsch. Ja, das stimmt, hat völlig recht. Leider, gell? Aber beendigen, das kennt jeder. Gell? Ein vollendigen haben wir ein Problem mit. Es geht darum, dass etwas vollendet wird und weiter besteht. Und es wird etwas vollendigt oder vollendet und es ist weg. Das unterscheidet das Neue Testament. Und hier wird das Geheimnis Gottes vollendigt. Es ist kein Geheimnis mehr. Man kann sehen, worum es geht. Gell? Und deswegen ist es vollendigt. Es ist zum vollen Ende gekommen. Wie er es seinen Sklaven und Propheten evangelisiert hat. Die Sklaven und Propheten haben Kenntnis von diesem Geheimnis, vom Zeitpunkt der Erfüllung des Geheimnisses. Und jetzt die Frage, was ist das und wie hängt das zusammen? Im Kapitel 11, Vers 15, am Ende dieses Textes, um den es heute geht, Da heißt es dann, und der siebente Engel posaunte, und was passiert? Es wurden große Stimmen im Himmel, die sagten, die Regentschaft des Kosmos wurde unseres Herrn und seines Christus, und er wird regieren hinein in die Äonen der Äonen. Das heißt doch, der Pachtvertrag des Diabolos für diesen Kosmos ist abgelaufen. Der hat nichts mehr zu melden. Das heißt, jetzt regiert Christus auch über diesen Kosmos direkt. Und der Diabolos, der Teufel, die Schlange, er wird hinausgeworfen aus dem Himmel bei der siebten Posaune. Wir kommen nochmal dahin später. Und der Himmel ist sauber. Und das ist doch das Fantastische, um das es hier geht. Und wenn ich im Kapitel 12, Vers 10 noch einen Vers lesen darf, da heißt es dann, ich höre eine große Stimme im Himmel sagen, als die siebente Posaune geblasen hat, jetzt ist die Rettung und die Vermögenskraft und die Regentschaft unseres Gottes und die Autorität seines Christus geworden, da der Verkläger unserer Brüder hinabgeworfen wurde, der sie tags und nachts verklagt hat. Das ist der Moment. Das ist der Moment. Ich komme nachher nochmal an die Stelle, wo der nächste Schritt der Heilsgeschichte passiert, die ohne die Vollendung des Lämmleins im Himmel, ohne die Vollendung des Geheimnisses Gottes im Himmel nicht stattfinden hätte können. Und wenn uns das klar ist, dass es der wichtigste Punkt nach Golgatha ist, wo es nämlich jetzt endlich weitergeht in der Heilsgeschichte und wir sind auch dran beteiligt, ja, da müsst ihr nur noch Halleluja schreien, gell? Weil das so begeisternd ist. Und jetzt ist die Frage, was ist denn das für ein Geheimnis? Was ist das für ein Geheimnis Gottes? Das Geheimnis Gottes gibt ja drei Geheimnisse in der Enthüllung. In Kapitel 1 hatten wir das Geheimnis der sieben Sterne und der sieben Leuchter. Hier geht es um das Geheimnis Gottes, in Kapitel 17, 18, das Geheimnis Babylon die Große. Zweimal Geheimnisse, die haben mit der Leibesgemeinde zu tun, und einmal Geheimnis mit dem Gegenspieler. Dazu kommen wir später, wenn wir das Kapitel 17 hier mal behandeln sollten, wenn ihr das noch wollt. Gell? So, jetzt müssen wir Paulus fragen, was ist das Geheimnis Gottes? Kolosser 1, Vers 25 bis 27. Er spricht hier von der Ekklesia, der Leibesgemeinde des Christus, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Verwaltung Gottes, die mir für euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vervollständigen. Das Geheimnis, das von den Äonen und von den Generationen an verborgen war, nun aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott bekannt machen will, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses in den Nationen ist. Welches ist? Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit. Und Kapitel 2, Vers 2 noch dazu. Da wünscht er sich in diesem Gebet, dass ihr endlich begreift und euch zugesprochen wird, das Verständnis hinein in die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Ja, jetzt kannst du sagen, okay, Jesus ist das Geheimnis Gottes, Epheser 1, 23, müssen wir noch anfügen, damit es ganz deutlich wird. Epheser Kapitel 1, Vers 23. Da spricht er von der Ekklesia, der gleichen Gruppe, wo eben im Kolosserbrief die Rede war, Epheser 1, 23, welche sein Leib ist. Die Vervollständigung, Achtung, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Die Leibesgemeinde ist die Ekklesia, die den Christus vervollständigt. Ohne die ist er nicht vollständig. Und dieser vervollständigte Christus vervollständigt das All. Ah, da kommst du ins Schwärmen, gell? Ja. Geht dir das auch so? Ja, danke. Ich habe schon gedacht, ich bin der Einzige, gell? Ja. So, und wem das noch nicht genügt, der lese noch Epheser Kapitel 5. Epheser 5 ab Vers 30. Da redet Paulus von einem Geheimnis des Leibes des Christus auf diese Weise, indem er sagt, wir sind Glieder seines Leibes. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und so weiter, zu seiner Frau sich halten, Vers 32. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber sage es, Christus und die Ekklesia, die Versammlung, die Leibesgemeinde des Christus betreffend. Reicht das jetzt langsam? Wir könnten noch mehr. Ja, er nickt. Okay. Die Leibesgemeinde des Christus und der Christus zusammen bilden das Geheimnis Gottes. Und dieses Geheimnis Gottes ist bei der siebenten Posaune vollendet, vollendigt, zum vollen Ende gekommen. Es ist kein Geheimnis mehr. Bei der siebenten Posaune, das ist ganz wichtig, die bläst wann? 3,5 Jahre nach Mitternacht. Das heißt, zwischen der Nachtwache, die Morgen und Hahnschrei heißt, oder umgedreht, Hahnschrei und Morgen, das kommt der Hahnschrei rein, okay, gut. Das habe ich da mal im Hauskreis gelernt, vor 20 Jahren. Also, die siebente Posaune, Geheimnis Gottes vollendigt. Und jetzt kannst du überlegen, wer gehört denn da alles dazu? Wenn erst bei der siebenten Posaune das Geheimnis Gottes in Haupt und Gliedern vollendet ist, dieser Christus. Die Entrückung ist doch um Mitternacht. Ich rede jetzt nur in groben Schritten, gell? Keine Einzelheiten. Das sind alles extra Themen. Würde da heißen, von Mitternacht bis zur siebenten Posaune gibt es noch 3,5 Jahre, wo noch Leibesglieder dazukommen. Sonst wäre doch der Christus um Mitternacht vollendigt. Hier steht aber, bei der siebenten Posaune ist es erst fertig. Ja, und das ist ein Geheimnis. Und jetzt sagt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 1, wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das ist schön, gell? Paulus und Barnabas. Reichen die beiden, gell? Oder sind da noch ein paar mehr gemeint? Wir, wer sind denn die wir, wenn Paulus von wir redet? Er redet von der Ekklesia, dem Leib des Christus, von denen, die zu ihm gehören, die treu sind. Ein Verwalter muss treu sein, sagt er. Das heißt, Geheimnisse Gottes können nur die verstehen, wenn ich was verwalte, gell? Dann müsste ich ja wissen, was das ist. Verwaltet einer irgendein Magazin und hat keine Ahnung, was da drin ist. Das kann schlecht sein. Also wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Wenn wir treu sind, wenn du worttreu bist, wenn dein ganzes Sinnen und Trachten darum sich dreht, die Treue zum Wort deutlich zu machen und denen auf die Finger zu hauen, die an diesem Wort herumdrehen oder es verdrehen, das ist manchmal sehr mühsam und anstrengend. Aber es lohnt sich. Und diese Geheimnisse, nach meiner Zählung sind das 15 im Neuen Testament, gehören denen, die dem Wort treu sind. Dann kannst du verstehen, das Geheimnis der teilweisen Verstockung Israels oder das Geheimnis des Verwandeltwerdens oder das Geheimnis des Evangeliums oder das Geheimnis des Glaubens und so weiter. Eine spannende Sache, gell? Lauter Geheimnisse. Geheimnisse, Geheimnisse. So, und die Sklaven und Diener und Propheten Gottes, Enthüllung 10, Vers 7, das Geheimnis Gottes ist vollendigt, wie er es seinen Sklaven und Propheten evangelisiert hat. Das musst du ganz langsam lesen. Und deswegen war Paulus der Einzige, der Verwalter der Geheimnisse Gottes war. Da fragen wir ihn selber mal, gell? In Epheser 3, Vers 5 gibt es einen schönen Text dafür. Epheser Kapitel 3, Vers 5. Er spricht vom Geheimnis des Christus. Was das ist, wissen wir jetzt. Dass in anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht bekannt gemacht wurde, Epheser 3, 5, wie es nun, vor 2000 Jahren, wie es nun seinen, Plural, seinen Aposteln und Propheten enthüllt worden ist. Also, war Paulus der Einzige? Er selber sagt, nein. Soll ich dem widersprechen? Wer sind denn Apostel und Propheten für unsere Zeit? Ich komme gleich noch drauf. Wir müssen ja weiterdenken. Es gibt ja im Grunde Propheten erster Ordnung, die das Wort geschrieben haben. Aber es gibt auch Propheten, die darüber reden, das auslegen. Auslegen im Sinne von, ein schwieriges Wort, der Wahrheit entsprechend in die Zeit umsetzen, auch heilsgeschichtlich denkend. Und auch das sind Propheten. Gell? So, und jetzt kommt eine Stelle, die scheinbar nicht dazu passt. In Jüngerlehre 11, Abvers 1. Dem Johannes wird ein Rohr gegeben, gleich einem Stab, und wird gesagt, erhebe dich, miss den Tempel Gottes und den Altar und die, die in ihm anbeten, und den Hof, den außerhalb des Tempels, wirf außerhalb hinaus, und du solltest ihn nicht messen, da er den Nationen gegeben wurde, und sie werden die heilige Stadt 42 Monate treten. Was ist das für ein Tempel? Als Jesus über diese Erde ging, hat er mal gesagt zu den Juden, als er in Jerusalem stand, brech diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen errichten. Und da haben die gesagt, der spinnt ja, gell? Wir haben da 45 Jahre dran gebaut und der will das in 3 Tagen schaffen. Und dann heißt es weiter in Johannes Kapitel 2, Vers 22, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Und diese Formulierung, ich sage am Sonntag dran, wenn dich das interessiert, komm mit, dann diese Formulierung besagt, dass er in erster Linie von seiner Auferstehung redet. Weil seine Lernenden, als er dann wieder unter ihnen war, verstanden, aha, darüber hat er gesprochen. Gell? Da war denen das klar. Er spricht vom Tempel seines Leibes. Ist das der Tempel, der gemessen wird in Enthüllung Kapitel 11? Kaum anzunehmen. Was ist denn noch Tempel? 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Es gibt mehrere Stellen, ich nehme nur die. 1. Korinther 3, 16 und 17. Moment, ich bin im falschen Pferd hier. So, nehmt ihr nicht wahr, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, diesen wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ist dir das klar? Die Leibesgemeinde ist Tempel Gottes, zusammen mit ihrem Haupt. Ist das der Tempel, der gemessen wird? Ist das der Tempel, in den der Endzeitherrscher sich reinsetzt und tut, als wäre Gott? Reinhold schüttelt den Kopf, gell? Dann muss ich auch schütteln, weil sonst kriege ich mehr Krach. Gell? Nein, natürlich nicht. Enthüllung 21, Vers 22. Das neue Jerusalem kommt auf die neue Erde, wir sind im vierten Kosmos und Johannes sagt, ich nahm keinen Tempel in ihr wahr, denn der Herr Gott, der Allhaltende, ist ihr Tempel und das Lämmlein. Und Lämmlein ist Christus in Haupt und Gliedern. Ist das der Tempel, der gemessen wurde vor der 7. Posaune? Ihr schüttelt alle den Kopf, gell? Warum halte ich überhaupt den Vortrag hier, wenn ihr schon alles wisst? Gut, also, nein, natürlich nicht, sondern was muss denn passieren? In Enthüllung 11, Vers 8 heißt es, die 2 Zeugen, zu denen ich gleich komme, die liegen mal als Leichen auf der Straße der großen Stadt, die Jerusalem ist, im gleichen Zusammenhang, zur selben Zeit. Also muss Johannes doch einen Tempel messen, den es dann gibt zu dieser Zeit, der noch gebaut werden müsste, weil es den eben im Moment noch nicht gibt. Und das ist genau die Zeit, um die es jetzt geht, nämlich die Zeit der 2 Zeugen. während des zweiten Wehes in diesen 3,5 Jahren nach Mitternacht, in den 3,5 Jahren vor der 7. Posaune. Die zwei Zeugen sind die allerletzten, da komme ich ja jetzt hin, die zum Leib des Christus dazukommen. Wenn du das nicht glaubst, dann wart noch 20 Minuten, gell? Dann wirst du das vielleicht verstehen dürfen können, wie auch immer. Also, es geht um die Zeit der zwei Zeugen. Da wird dieser Tempel gemessen, den es heute noch nicht gibt. Und dann heißt es ab Vers 3 im Kapitel 11, und ich werde zu dieser Zeit, wenn dieser Tempel gemessen wird, meinen zwei Zeugen geben, dass sie 1260 Tage mit Säcken umworfen prophezeien werden. Und diese zwei Zeugen werden jetzt beschrieben. Diese zwei Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Da kriegen unsere alttestamentlich denkenden Brüder feuchte Hände. Gell? Ich denke immer an Reinhard. Gell? Wir müssen ab und zu mal erwähnen, weil wir sitzen schon so lange zusammen in der Bibelstunde. Und wenn ich im Alten Testament was nicht begreife, dann kann ich ihn fragen. Gell? Also, das klingt nach Sahaja. Aber ganz langsam. Hier müssen wir ganz langsam vorgehen. Wer sind diese zwei Zeugen? Ich lese mal zwei Verse aus der Enthüllung, Kapitel 11, das sind wir ja jetzt, nämlich die nächsten, die Verse 5 und 6. Und hör mal genau hin, was diese zwei Zeugen für Fähigkeiten haben, welche Autorität sie vermittelt bekommen haben. Da heißt es, wenn jemand sie, nämlich die zwei Zeugen, schädigen will, so geht Feuer aus ihrem Mund heraus und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie schädigen will, so ist es bindend, ihn umzubringen. Diese haben, Vers 6, diese haben die Autorität, den Himmel zu verschließen, auf dass die Tage ihres Prophezeiens kein Regen regne. Und sie haben Autorität über das Wasser, über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit jeder Plage zu schlagen, so oft sie wollen. Klingt gefährlich, gell? Woran denkst du denn, wenn hier einer Autorität hat, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regnet? Eben, gell? Zur Zeit Ahabs im 9. Jahrhundert vor Zeitrechnung etwa 880 hatte Elia mit dem Ahab ein Problem oder umgedreht. Und der Elia hat gesagt, es wird jetzt so lange nicht regnen, bis ich das wieder in Gang setze. Im Alten Testament steht nicht, wie lange das ist. Da musst du Jakobus fragen. Jakobus Kapitel 5, Vers 17. Da sagt Jakobus, das hat er 3,5 Jahre gemacht. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Das ist dieselbe Zeit, über die wir hier in der Enthüllung reden. 3,5 Jahre des Auftretens der zwei Zeugen, 1260 Tage. Das klingt doch ungeheuer ähnlich, gell? Was ist denn passiert, als der Prophet Elia Probleme hatte mit dem, ist alles im Nordreich Israel passiert, mit dem König Ahasja? Der will den festnehmen, schickt 50 Soldaten dahin. Und was macht der Elia? Er sagt, Feuer vom Himmel und die 50 waren weg. Dann schickt der Ahasja nochmal 50 Soldaten dahin. Passiert dasselbe, gell? Dann schickt er die dritte Gruppe mit 50 hin und die Soldaten haben schon gewusst, was passiert. Und haben gesagt, lass uns am Leben, wir wollen, ich komme mit, dir passiert auch nichts und was weiß ich, und Gott lässt ihn dann mitgehen. Ja, also, Feuer vom Himmel verzehrt die Feinde Gottes, gell? Das hat er veranlasst. Die Enthüllung sagt, sie haben Autorität über das Feuer. Wenn denen jemand an die Wäsche will, wird er im Feuer verbrannt und umgebracht. Wie im Alten Testament. Genau das Gleiche. In 1. Könige 18 hat der Elia auch wieder ein Problem mit dem König Ahab. Das ist eine andere Geschichte. Da hat er gesagt, wir machen einen Test, gell? Wer ist der bessere Gott, der Gott Baals oder mein Gott JHWH des Alten Testamentes. Und sie bauen einen Altar, sie versammeln 450 Baalspriester Und dann die Baalspriester machen ein Theater da, damit endlich Feuer vom Himmel kommt und das Opfer auf dem Altar verbrannt wird. Uns passiert nichts. Und dann macht Elia sein Gebet und es kommt Feuer vom Himmel und verbrennt nicht nur das Opfer, sondern auch den ganzen Altar mit. Ja, jetzt war klar, wer der Gott ist. Anschließend werden die 450 Baalspriester, weiß nicht, wie er das gemacht hat, umgebracht. Und die Frau von Ahab, die Isabel, die ist stinksauer, weil Elia ihre Propheten umgebracht hat. Und was sagt die jetzt? Sie schickt jemand hin und sagt, das, was du mit denen gemacht hast, mache ich mit dir. Und das finde ich so toll. Gell? Jetzt der Elia, der Superheld Gottes, der 450 Baalspriester umbringt und zwei Gruppen von 50 Soldaten im Feuer vergehen lässt, hat Angst vor einer Frau. Der reist aus, der flüchtet, der rennt nach Beersheba. Gell? Die Israel-Kenner wissen, wo das ist. Lässt seinen Freund dort sitzen und geht in die Wildnis, legt sich unter einen Wacholderbaum und sagt, jetzt lass mich sterben, ich will nicht mehr. Ja, was denn das? Gell? Ist uns das auch schon passiert? Ich kann das nachvollziehen. Gell? Ich habe eine Konferenz, da halte ich 6, 7 Vorträge, Top-Publikum, die Stimmung, gell? Wir sind alle begeistert und dann komme ich heim, sitze auf meinem Sofa und denke, oh, jetzt ist gut, gell? So, da bist du so richtig fertig. Deswegen kann ich das nachfühlen. Das ist so. Der hat eine riesen Leistung vollbracht und dann hat er gesagt, jetzt kriege ich andere Ärger, lass mich in Ruhe, ich will nicht mehr. Der war genau wie wir, da ist kein Unterschied. Das ist ein Mensch wie du und ich. Ja, und was passiert dann? Jetzt kommt ein Engel, gibt dem Brot und Wasser. Dann kommt der Engel noch einmal, gibt ihm noch mal Brot und Wasser und sagt, jetzt marschierst du im Auftrag Gottes 40 Tage und 40 Nächte zum Horeb nach Arabien. Wir haben jetzt gelernt, wo das ist. Da läuft Israel runter, die Landkarte hast du im Kopf, gell? Da läuft nach Beersheba bis an die Wüstengrenze rüber, über den Graben auf der anderen Seite vom Golf von Agaba runter bis nach Arabien zu dem Sinai dort. Und dort sagt Gott zu ihm, da sind noch 7000 übrig, du bist nicht alleine, kriegst einen neuen Auftrag, lauf nach Damaskus. Das war wieder ganz da oben, gell? Also wenn du schon, einige von euch wissen ja, was Außendienst ist, gell? Draußen rumfahren, ich habe das 30 Jahre gemacht, wir hatten wenigstens noch ein Auto, gell? Wenn du das alles laufen musst in der Wärme, ist schon nicht einfach. Ja, aber so war das damals. Und jetzt, was ja für unser Thema wichtig ist, dieser Prophet hat genau diese Autorität gehabt, die er auch hier wieder hat in der Enthüllung. Deswegen ist das für mich der Elia. Wer ist denn der zweite Leuchter, der zweite Ölbaum, der zweite, der vor dem Herrn der Erde steht? Wir werden es gleich noch sehen. Der hatte Autorität, über das Wasser es in Blut zu verwandeln. An wen denke ich denn da, wenn das kommt? Das ist erste Schuljahr, gell? Das sind wir bei Mose, ist doch völlig klar. Mose hat das gemacht beim Auszug aus Ägypten, als er Israel befreien durfte in der Kraft Gottes. So, das müsste eigentlich genügen, gell? Ich müsste nicht weiter forschen, um festzustellen, dass hier am Ende Mose und Elia die beiden Zeugen sind. Aber wie wir halt sind, wir wollen es ja ganz genau wissen, es gibt noch ein paar Hinweise. Was haben die beiden denn gemeinsam? Gemeinsam im Wort Gottes kämpfen. Ich denke zum Beispiel, dass die beiden vor dem Herrn der Erde standen. Nicht alleine nur im Alten Testament, sage ich gleich noch was zu, sondern auch noch Matthäus 17 auf dem Berg der Verklärung. Johannes, Jakobus, Petrus gehen mit Jesus auf den Berg, er zeigt ihnen seine Herrlichkeit, wer kommt? Mose und Elia. Die da sagt mir jemand, die sagen ganz anders aus. Aber trotzdem haben sie die erkannt. Gell? Ich war ja nicht dabei. Ich kenne beide nicht vom Ansehen. Das wird sich ändern irgendwann. Aber sie haben sie erkannt. Mose und Elia, sie haben sie erkannt. Sie standen vor dem Herrn der Erde. Wann hat denn Mose vor dem Herrn der Erde gestanden? Das erste Mal am Dornbusch, dann auf dem Sinai. als er die Gesetzestafeln erhielt, dann auf dem Nebo, als er auf dem Mund Jahwehs gestorben ist. Er stand immer vor dem Herrn der Erde. Wie war es bei Elia? Er sagt zu Ahab: Ich bin der, der vor dem Gott Israels steht. Also beide haben diese Merkmale, von denen hier auch die Enthüllung redet, im Kapitel 11, Vers 4. Sie stehen vor dem Herrn der Erde, haben vor dem Herrn der Erde gestanden. Was haben beide gemacht? Mose war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Sinai. Ich habe es eben schon erzählt, 1. Könige 19, Elia ist 40 Tage und 40 Nächte durch die Wildnis gelaufen, bis er einen neuen Auftrag hatte zum Horeb. Beide, gell? Eine Werkgemeinschaft. Was haben sie noch gemeinsam? Mose steht vor diesem Wasser, über das wir hier gesprochen haben, und teilt es. Das heißt, der Herr teilt es und Mose gibt sozusagen den menschlichen Befehl dazu, das Schilfmeer. Was macht der Elia? Der wirft seinen Mantel, da schlägt er auf den Jordan mit und der Jordan teilt sich das Wasser. Im Lied Mose, 5. Mose 32, besingt Mose für Israel, was Gott für sie gemacht hat. Er hat ihnen Wasser und Öl gegeben. Öl, Geist, heilsgeschichtlich. Was macht der Elia, 1. Könige 17? Er vermehrt das Öl der Witwe von Zarfat. Das hielt nicht mehr auf, gell? Sie hatte immer genug. Beide haben mit Ölvermehrung zu tun. Und jetzt kommt das Schärfste für mich von diesen beiden Propheten. Die letzten drei Verse unseres Alten Testamentes reden von Mose und Elia, wenn es um Heilsgeschichte geht. Wenn die große Lücke kommt zwischen Alten und Neuen Testament, geht es um Mose und Elia. Kannst du in Ruhe daheim lesen. Die letzten drei Verse des Alten Testamentes gibt es unterschiedliche Zählweisen, deswegen sage ich gar keine Zahlen, weil sonst findest du es überhaupt nicht. Die letzten drei Verse des Alten Testamentes, das reicht, das kann sich jeder merken. Und deswegen finde ich, gibt es keine Zweifel daran, dass hier es um diese beiden geht. Und jetzt will ich, damit es auch vollständig wird, nochmal beim Sacharja reingucken. Sacharja Kapitel 4, in dieser Prophetie, diese Zeugen betreffend. Da heißt es, er sprach zu mir, was siehst du? Und ich sagte, ich sehe und siehe einen Leuchter, ganz aus Gold. Und dann beschreibt er diesen Leuchter. Und Vers 3, Sacharja 4, Vers 3, und zwei Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten und einer zur Linken. Genau das, wie es hier die Enthüllung beschreibt. Es sind die beiden sind die zwei Leuchter und die zwei Ölbäume, die neben dem Herrn der Erde stehen. Und Sacharja 4, Vers 11 kommt die Erklärung, und ich antwortete und sagte zu ihm, was sind diese zwei Ölbäume zur Rechten des Leuchters und zu seiner Linken? Das wollte er genau wissen. Vers 14, muss man auf der Zunge sich zergehen lassen. Das brauchst du gleich noch, wenn es ums Neue Testament geht. Die sind die beiden Gesalbten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Die sind die beiden Gesalbten. Enthüllung 11, Vers 4, die zwei Ölbäume, die zwei Leuchter, die neben dem Herrn der Erde stehen, sind die beiden Gesalbten. Sacharja 4, Vers 12, 14. Ich will euch mal aus dem Neuen Testament ein Vers, zwei Verse vorlesen, kannst du mitlesen. 1. Johannes 2. 1. Johannes 2. Vers 20 und Vers 27. Hier wird uns gesagt, den Gliedern am Leibe des Christus, wenn du dazugehörst, dann auch dir. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Jetzt schreiben die älteren Bibeln und wisst alles. Ist jemand hier, der alles weiß? Er hebt keiner die Hand, also wird es eng mit uns, gell, mit der Salbung. Da steht im Grundtext, und ihr nehmt es alle wahr, oder ihr wisst es, wird auch gelegentlich gesagt. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht Bedarf, auf dass euch jemand lehre, sondern wie seine Salbung euch alles betreffend lehrt. So ist es auch wahr und keine Lüge, und wie sie euch lehrt, so bleibt in ihm. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Ihr habt die Salbung und braucht niemanden, der euch was vorschreibt. Du brauchst keinen Papst, auch keinen Mini-Papst. Du kannst deine Bibel selber lesen, selbst entscheiden, was Gott dir da sagen will. Du kannst mal fragen, gell, wo du meinst, einer weiß mehr. Da kann man drüber reden. Aber lass dir nichts vorschreiben. Lass nicht über dich bestimmen. Lass keine religionsgesetzlichen Bestimmungen über dich regieren. Der Geist Gottes redet durch sein Wort direkt zu dir und nicht durch irgendeinen Menschen. Ihr habt die Salbung. Die, die gesalbt sind, wer ist denn im alten Bund gesalbt worden? Der König, der Priester und der Prophet. Gell, Reinhard? Wie oft haben wir darüber schon gesprochen? Ich kann es schon auswendig. Gell, so. Und ist Jesus Priester, König, Prophet, erstes Schuljahr, gell? Ja. Oder wie hast du es hier zur Konfirmation vorher, aber da auch irgend sowas gemacht? Da lernen doch die hoffentlich sowas. Also, die Leibesglieder, 1. Petrus 2, 5 und 9, Enthüllung 1, Vers 6, ich spare mir das jetzt zum Lesen. Die Leibesglieder sind die Könige, sind die Priester, sind die Propheten. Jetzt muss da jemand nicken. Ja, danke. Also, die zwei Gesalbten, die vor dem Herrn der Erde stehen, wo gehören die denn dann hin? Im Neuen Testament sind die gesalbten Leibesglieder des Christus und nichts anderes. Steigt hier herauf, nachdem sie gestorben und auferstanden sind. Steigt hier herauf, vor der siebenten Posaune, ganz kurz vor der siebenten Posaune. Deswegen noch kurz die Nachgeschichte ab Vers 7, Enthüllung 11. Wenn sie ihr Zeugnis vollendigen, wieder dieses Wort, wenn sie ihr Zeugnis vollendigen, weil da gibt es nichts mehr zu bezeugen, das ist fertig, wird das wilde Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, einen Kampf mit ihnen machen und wird sie besiegen und sie umbringen. Und ihre Leichname sind auf der breiten Straße der großen Stadt, welche geistlicherweise Sodom und Ägypten gerufen wird, wo auch ihr Herr angepfahlt wurde. Wo ist denn das? Jerusalem. Und guck doch mal heute dahin, was da passiert. Es ist geistlicherweise Sodom und Ägypten. Hat sich da was dran geändert? Gar nichts. Guck auf den Tempelberg. Ich muss ganz vorsichtig sein, gell? Da wird es mir fast schlecht. An diesem heiligen Ort, da weiß eine Weltreligion, die sich Islam nennt, mehr von diesem heiligen Ort als die sogenannte Christenheit. Die haben ihr Zion nach Westen verlegt, an die armenische Kirche. Dort ist das Berg Zion nach der Tradition. Welch ein Irrtum. Und deswegen, es ist immer noch Sodom und Ägypten. Und aus den Stämmen und Völkern und Zungen und Nationen erblicken sie den Leichnam ihrer Leiber 3 Tage und 1/2, Vers 9. Und sie lassen nicht zu, ihre Leichname hinein in eine Grabstätte zu legen. Und nach den 3 Tagen und 1/2 kam der Geist des Lebens aus Gott in sie hinein. Und sie standen auf ihren Füßen und große Furcht fiel auf sie, auf die, die das schauten. Jetzt sind wir beim 1264. Tag nach Mitternacht. Jetzt sind wir in dem Moment, wo die siebente Posaune bläst und die zwei Zeugen auferstehen, steigt hier herauf in den Himmel. Hier haben wir, um mit der Auferstehungsordnung des Paulus noch zu argumentieren, 1. Korinther 15, 23, er sagt, zuerst der Christus, dann die des Christus sind in seiner Anwesenheit. Die zwei Zeugen gehören zu dieser zweiten Gruppe. In der Anwesenheit des Herrn ist ihre Auferstehung. Steigt hier herauf. Das ist ein weiterer Beweis für ihre Zugehörigkeit zum Leib des Christus. Und sie hörten eine große Stimme aus dem Himmel, jetzt kommt der Vers, es sagen, steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke. Und es schauten sie ihre Feinde. Wie bei Christus, alles gleich. Gell? Und wenn du diese ganzen Parallelen siehst, kann man also sagen, und damit komme ich zum Ende, wir sind hier an der wichtigsten Stelle der Heilsgeschichte nach Golgatha. Weil jetzt geht es richtig los, es kommen die ganzen Gerichte, dann das Millennium, dann der große weiße Thron, dann der vierte Kosmos, neues Jerusalem, dann kann es nur noch besser werden. Aber das geht hier los, an dieser Stelle, bei der siebten Posaune. Aber der Teufel ist im Himmel geworfen und der Kosmos wechselt seinen Besitzer. Und ja, Amen.